Hier kommt jetzt eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wir beide sind ja grundsätzlich sehr optimistische Menschen, würde ich sagen,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Eher immer Glas halb voll.
Ja, genau. Und wir sehen auch irgendwie so das Gute im Menschen
und
haben da echt kein Problem mit Optimismus. Aber es gibt ein Thema, wo wir unsere optimistische Art manchmal so ein bisschen verlieren und auch ratlos sind. Mhm. Und zwar beim Natur- und Klimaschutz. Ja. Da gibt es gefühlt 1000 Baustellen und alle sind gleich wichtig, aber niemand weiß, wie und wo man am besten anfängt.
Mhm. Wir haben euch ja hier auch immer wieder schon Leute vorgestellt, die wirklich so ihr ganzes wissenschaftliches Leben der Naturforschung gewidmet haben. Ich muss da zum Beispiel an Jane Goddard denken oder Henri Fabre. Das finde ich dann schon beeindruckend, dass die auch so sagen, okay, wir warten nicht, wir machen jetzt.
Ja, das hilft auf jeden Fall gegen dieses Ohnmachtsgefühl, wenn man einfach etwas anpackt. Wir müssen aber zum Glück keine berühmte Primatenforscherin sein, um etwas anzupacken. Mhm. Wir können nämlich alle etwas tun, um die Natur zu schützen. Und besonders gut geht das mit Planet Wild, die ein ganz einzigartiges Konzept entwickelt haben, was uns total begeistert hat. Und deshalb wollen wir euch Planet Wild heute vorstellen.
Ja, das ist quasi Crowdfunding für die Natur. Wenn ihr euch gerne für Naturschutz einsetzen möchtet, aber euch bei so vielen Projekten einfach nicht zurechtfindet, dann ist Planet Wild genau das Richtige für euch. Denn als Mitglied zahlt ihr einen monatlichen oder jährlichen Beitrag, mit dem Planet Wild dann einen Projektpartner unterstützt. Und das ist jeden Monat ein anderes Projekt. Also es wird ausgewählt. Es geht dann zum Beispiel mal darum, bedrohte Arten zu retten oder Gewässer zu säubern oder Wälder zu schützen. Und der Projektpartner macht diese Naturschutzmaßnahmen im Namen der ganzen Community.
Ihr müsst euch also nicht selbst irgendwie einlesen und informieren. Ihr müsst eben nur einmal eine Mitgliedschaft abschließen und den Rest macht dann Planet Wild für euch. Die Organisation ist zu 100% transparent und die Community sieht auch jeden Monat in einem Videobericht, wofür ihre Beiträge eingesetzt worden sind. Und diese Videos zeigen dann im Detail, wie viel investiert wurde und was zum Beispiel auch direkt umgesetzt und erreicht wurde.
Bei einem der letzten Einsätze ging es zum Beispiel um Steinkreuze in Brandenburg.
Ja.
Ziemlich süße Eulen, deswegen tragst du direkt, oh ja. Allerdings sind die vom Aussterben bedroht und Planet Wild konnte mit seinen Einnahmen 25 spezielle Nistkästen im Naturschutzgebiet bauen lassen. Und schon im ersten Jahr wurden 50% davon besetzt. Das heißt, die kleinen Eulen, die haben da jetzt einen Ort, wo sie brüten können, haben gute Chancen, um sich wieder viel stärker auszubreiten. Das ist nur ein schönes Beispiel. Ihr erfahrt bei Planet Wild auf jeden Fall immer ganz genau, wofür euer Geld sein wird.
Ja, und wenn ihr jetzt überzeugt von Planet Wild seid, dann haben wir jetzt das Beste hier on top. Die ersten 150 von euch erhalten den ersten Monat einer Planet Wild-Mitgliedschaft von uns nämlich geschenkt. Ihr habt dadurch quasi direkt einen positiven Einfluss auf die Natur und seht spätestens in 30 Tagen, nämlich am 15. des nächsten Monats, was euer Beitrag in der Natur bewirkt hat. Und falls euch Planet Wild dann nicht mehr gefallen sollte, könnt ihr jederzeit kündigen. Auch das ist ganz einfach. Und wenn ihr jetzt euren kostenlosen Probemonat erhalten möchtet, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes oder ihr geht auf planetwild.com/science und nutzt dann später den Code SCIENCE8.
Ja, in den Shownotes werden wir euch auch dieses Steinkauz-Beispiel nochmal verlinken, weil wir das besonders toll fanden. Aber ich bin auch schon sehr gespannt, was die nächste Mission von Planet Wild sein wird. Vielleicht seid ihr ja dann schon Mitglied. Ganz viel Spaß beim Durchklicken und beim Naturretten.
Werbung Ende.
Einen wunderbaren Science-Samstag wünschen wir euch. Wir, Marie und Luisa, sind wieder für euch da. Mhm. Wir freuen uns auch so sehr, dass ihr euch darüber freut.
Ja.
Wir haben diese Woche ganz viele liebe Nachrichten
so
bekommen.
So liebe Nachrichten. Wir haben gerade auch schon über eine Nachricht gesprochen von Bianca. Die hat uns bei Instagram geschrieben und sie hat alle Folgen von der ersten Folge quasi bis in die Jetztzeit nachgehört. Also das ist mal Commitment. Ja. Vielen, vielen Dank und schön, dass du bei uns bist, Bianca. Und jetzt geht's weiter mit neuen Folgen. Also keine Sorge, jetzt wieder jeden Science-Samstag neuer Stoff hier.
Ja, und heute ist das ja auch wieder so eine Folge, die hat uns zwischendurch wie so die Vibes von Oppenheimer zurückgebracht.
Ja,
ne? Also das ist schon eine
Fall.
Sehr spannende Geschichte heute.
Und das war ja mit Abstand eine der Folgen, die uns am meisten bewegt hat, glaube ich. Ne?
Habt ihr bemerkt.
Auch off-air sozusagen viel drüber gesprochen. Mhm. Und diese Folge hier hat uns auch sehr bewegt. Und der Grund, warum wir sie ausgesucht haben, ist unter anderem, dass gerade Pride Month ist. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Das heißt Protestmonat für alle queeren Menschen auf der Welt, für alle, die zum Beispiel nicht heterosexuell sind. Und deshalb möchten wir den letzten Science-Samstag in diesem Monat nutzen, um auf queere Menschen in der Wissenschaft hinzuweisen.
Ja, es gibt heute verschiedene Initiativen, die sich dafür einsetzen, für die Rechte dieser Menschen in der Wissenschaft. Es gibt zum Beispiel die Organisation Auto Innovate, die jedes Jahr so einen LGBTQ+ Scientist of the Year kürt. Also es geht darum, queere Menschen in der Wissenschaft zu empowern mit so einem Award.
Und auch so ein bisschen sichtbar zu machen, ne?
Ja, sichtbar zu machen. Sagen wir mal, der größte Award in der Wissenschaft ist ja der Nobelpreis. Und da gab es jetzt vor 2 Jahren auch zum ersten Mal Nobelpreise für Forschende, die offen nicht heterosexuell leben. Einer ging an einen schwedischen Forscher, der bisexuell ist, und ein anderer an eine Forscherin aus Kalifornien, die lesbisch ist. Wobei diese Forscherin dann in einem Interview gesagt hat, für sie sei es eigentlich noch schlimmer, eine Frau zu sein als eine Lesbe.
Wow.
Also ich meine, es ist gut zu hören, dass sie scheinbar nicht in einem homophoben Umfeld arbeiten musste, aber...
Ja, der zweite Teil klingt erstmal nach einer guten Nachricht, also dass Menschen offen homosexuell leben zum Beispiel schon akzeptiert wird im Arbeitsumfeld, in der Forschung. Wie es hingegen eben Frauen geht, das haben wir schon mal besprochen hier bei Behind Science, und zwar in einer Spezialfolge mit Charlotte Seitz. Da könnt ihr nachhören, wie es ist, als Krebsforscherin, sie ist Krebsforscherin, zu arbeiten, und das als Frau. Also wie es ist, Familiengründung und die Forschung unter einen Hut zu bekommen. Die Folge können wir euch hier nochmal verlinken. Jetzt kommen wir aber zu der Person, über die wir heute sprechen wollen, bei der die Sexualität eine große Rolle neben der eigentlichen Forschung und Wissenschaft gespielt hat, die sie gemacht hat. Wir sprechen heute über Alan Turing und die Erfindung des ersten programmierbaren Computers.
Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Ja, wir können heute eigentlich schon wieder, fast wie in der letzten Folge mit Gustav Kirchhoff, Geburtstag feiern. Denn Alan Turing, der hätte morgen Geburtstag.
Jo.
Er ist morgen vor 112 Jahren geboren. Echt schön, oder?
Also ja, finde ich auch. Auf den Sonntag.
Ein Sonntag, genau. Schade, knapp am seinen Samstag vorbei, aber
ja,
gut, sich heute nochmal an ihn zu erinnern. Wir gehen mal an seinen Anfang. Er kommt aus London und wächst dort bei Pflegeeltern auf, denn sein Vater, der arbeitet damals als britischer Beamter für den Indian Civil Service. Indien ist damals eine britische Kolonie, und Alans Vater, der ist dort so für die Verwaltung vor Ort eingeteilt. Und weil die Familie eigentlich in Indien lebt, wegen dieses Jobs, die Eltern aber trotzdem möchten, dass die Kinder eigentlich in London aufwachsen, wohnt Alan dann mit seinem Bruder bei einer Pflegefamilie.
Ja, auch irgendwie heftig, ne? Dass die dann da nicht bei der Familie aufwachsen, sondern bei einer Pflegefamilie.
Da gibt es auch diverse Artikel, die sich damit beschäftigen, was alleine das vielleicht schon für Folgen auf einen Menschen
ausgelöst
hat.
Ausgelöst hat, ja. Also schon... Irgendwie ja sehr entkoppelt von der Kernfamilie, sag ich mal.
Ja, immerhin war er zusammen mit seinem Bruder dort.
Ja, das stimmt, noch ein bisschen Familie. In der Schule interessiert er sich nicht für alle Fächer gleich viel, und deshalb sind seine Noten jetzt insgesamt auch gar nicht so gut, wie man es vielleicht vermuten würde von dem Genie, der da später raus hervorgegangen ist.
Gesellschaftswissenschaften, so.
Ja,
das ist nicht so sein Ding. Er versteht auch nicht, warum er sich dann dafür genauso anstrengen sollte.
Ja, er hatte auch so ein bisschen so eine Inselbegabung, könnte man vielleicht sagen.
Also
da war er sehr, sehr gut drin, aber er war jetzt nicht so ein Multitalent, könnte man vielleicht sagen. Oder vielleicht dann auch ein bisschen faul. Oder
Ja. Er wusste halt, was ihm Spaß macht, und der Rest war ihm eher egal.
Ja, genau. So, hey, ich habe mich doch hier schon entschieden. Wieso langweilt ihr mich mit diesen anderen Fächern? Jedenfalls, seine Eltern schicken ihn dann auf ein Internat für Jungen, wo er echt keine leichte Zeit hat, weil er oft nicht verstanden wird von den anderen Jungs oder auch gemobbt wird. Also er ist da irgendwie so sehr der Außenseiter, weil er sich auch sehr unterscheidet von anderen Kindern in seinem Alter. Während die zum Beispiel Romane lesen, liest er schon als Kind Einsteins Relativitätstheorie.
Klar.
Also schon so ein bisschen der, der irgendwie in der Pause nicht mit den anderen Fußball gespielt hat, sondern eben mit einem Buch da saß und gelesen hat. Und das war für die anderen wohl schwer zu begreifen, dass er sich da so abgesetzt hat. Und das haben sie dann in Mobbing umgewandelt, was natürlich total schrecklich ist. Aber es gibt zum Glück einen, der zu ihm hält, der ihn auch versteht. Und diese Person wird sein bester Freund. Und zwar ist das Christopher Morcom. Ja. Also alles gut hier. Die zwei haben sich da irgendwie gesucht und gefunden.
Ja, alles gut mit den beiden. Und wieder so eine Geschichte, wo klar wird, Freunde sind echt ein Ding irgendwie, um Forschung auch groß zu machen.
Um weiterzukommen.
Ja, genau. Ja. Wir erinnern uns an Gustav und Robert aus der letzten Folge und heute haben wir hier Christopher und Ellen. Die zwei lernen sich also im Internat kennen und sind sofort ein Herz und eine Seele. Mit ihm kann sich Ellen endlich ehrlich über das unterhalten, was ihn wirklich beschäftigt. Und das sind sehr große Gedanken. Er hat schon mit 10 Jahren nämlich die Idee, ob es nicht so eine Art Universalmaschine geben müsste, die mehr als eine Aufgabe kann. Denn bis dahin war es so, Maschinen, die wurden irgendwie halt immer für einen Zweck gebaut, die konnten eine Sache gut. Und er hat eben irgendwie diese Vorstellung, es müsste doch noch was Größeres geben. Er liest nämlich ein Buch, natürlich, als Kind. Das heißt Naturwunder, die jedes Kind kennen sollte. Und darin kommt ein Satz vor, der ihn sehr beschäftigen wird, noch sehr lange. Dieser Satz heißt, natürlich ist jeder Körper eine Maschine. Und er denkt diesen Satz weiter und denkt sich, okay, wenn der Körper eine Maschine ist, muss es da nicht auch so eine Art Gehirn geben, die Maschine steuern kann, sodass die Maschine dann nicht nur ein Problem lösen kann, sondern vielleicht sogar alle mathematischen Probleme. Davon träumt
er. Das ist echt so genial. Ja. Vor allem finde ich es so genial, dass er das in einem Kinderbuch gelesen hat und das ihn quasi inspiriert hat. Also nicht in Einsteins Relativitätstheorie oder so, sondern in so einem, ich stelle mir das vor, wie so ein Was-ist-was-Kinderbuch irgendwie, ne? Also ich kenne dieses Buch jetzt zum Beispiel nicht, aber die Was-ist-was-Bücher kenne ich natürlich. Und dass ich da so drin blättere und da so die genialste Idee aller Zeiten irgendwie meines Lebens habe. Ja. Sehr interessant. Ellen weiß, dass es für die einzelnen Probleme spezielle geschriebene Anwendungen braucht. Also da kommt er dann schon irgendwie mit den Jahren drauf. Heute nennen wir die Universalmaschine ja Computer und die Anwendungen, die dann darauf sind, Software. Aber Ellen hat sich das beides vorgestellt, als es sowas noch lange nicht gab. Also er hat quasi das erdacht, was wir heute so selbstverständlich nutzen. Jetzt zum Beispiel wir gerade in diesem Moment. Und als er selbst auch noch super, super jung war. Also er hat sich da wirklich schon ganz große Gedanken gemacht über diese Universalmaschine, die er da irgendwie bauen wollte.
Ich muss sagen, mich fordert das schon sehr heraus, mir vorzustellen, so eine Zeit, in der es noch keine Computer gab.
Ja, stimmt. Wobei wir die ja eigentlich auch noch erlebt haben.
Die haben wir erlebt, genau. Aber
es ist irgendwie, als wäre es immer schon da gewesen.
Als wäre es da gewesen und aber auch in der Zeit, als es das noch nicht gab, hätte ich mir das niemals vorstellen können.
Nee, genau, so rum natürlich auch nicht. Wir wissen ja jetzt auch nicht, was wir in 100 Jahren hier, was dann sein wird. Ne?
Ja, ja. Aber er hat diese Gedanken und hat zum Glück Christopher, mit denen er diese Ideen besprechen kann. Die beiden werden nicht nur sehr gute Freunde dadurch, sondern da sind auch ein bisschen Gefühle im Spiel, zumindest von Ellens Seite aus. Er bemerkt nämlich als Teenager jetzt auf dem Internat, dass er homosexuell ist. Und nach 3 Jahren passiert aber dann was sehr Schreckliches. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie man, also alleine das zu wissen, ist irgendwie schwierig, jetzt so die Kurve zu kriegen, weil wir uns gerade auch so mit Christopher angefreundet haben. Aber tatsächlich wird er sehr schwer krank, er bekommt Tuberkulose und stirbt. Und das ist natürlich eine Nachricht, die ist für Ellen ein absoluter Schock. Er ist zu dem Zeitpunkt gerade 18, die Schule ist gerade vorbei und er hat jetzt hier seinen besten Freund verloren und auch seine erste große Liebe.
Warum musste das passieren? Einfach sein quasi Seelenverwandter, den er bis dahin hatte. Ja, ganz tragisch und er muss sich da irgendwie erstmal so ein bisschen rauskämpfen und jetzt macht Ellen das, was Christopher wahrscheinlich auch gemacht hätte. Also er geht quasi den Weg alleine weiter. Er geht nach Cambridge. Zum Glück bekommt er da ein Stipendium, um Mathe zu studieren, weil schon in der Schule ja aufgefallen ist, dass Ellen eine ungewöhnliche Begabung hat in Mathematik. und er kann Methoden erkennen, die den Lösungsweg verkürzen. Also
praktisch.
Er arbeitet quasi da schon, ja, wie so ein späterer Rechner oder Computer. Also er selber schafft es schon, schneller einen Lösungsweg
zu erdenken,
zu vollenden. Genau. Und das ist wirklich ein Talent, das ihm jetzt am King's College in Cambridge sehr gelegen kommt.
Ja. Mit 24 veröffentlicht er dann eine Arbeit, die bis heute grundlegend in der Mathematik ist. Die heißt On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. Dieses deutsche Wort da im Titel, das bedeutet eigentlich, ja, das ist ein Fachwort aus der Informatik. Da geht es darum, ob es für alles einen Algorithmus geben kann. Und was Alan jetzt in seiner Arbeit macht, er ersetzt diese Rechensprache, die bis dahin verwendet wurde in der Theorie, durch einen einfachen Mechanismus, und er entwickelt die Idee einer mathematischen Maschine, die jedes vorstellbare mathematische Problem lösen kann, wenn es durch einen Algorithmus gelöst werden kann. Das klingt jetzt auch schon wieder sehr theoretisch, aber er kann damit zum Beispiel beweisen, dass eben dieses Entscheidungsproblem nicht gelöst werden kann. Mhm. Und das ist eine große Erkenntnis zu der Zeit. Bei Alans Maschinen geht es eben ganz viel darum, was kann man überhaupt berechnen? Und er rechnet das nicht alles selber aus, sondern möchte eben dafür Maschinen benutzen.
Boah, das ist so genial. Und ich finde es auch krass, dass die Arbeit ergeben hat, dass man ein Problem nicht lösen kann und dass das quasi die Lösung war.
Lösung ist. Ja,
also richtig. Auch das kommt häufiger mal vor, dass man Dinge rausfindet und die widerlegt oder beziehungsweise herausfindet, dass sie nicht lösbar sind. Also eben wie in dem Fall. Das
finde ich, er hatte jetzt einen Beweis dafür. Ne?
Finde ich echt stark.
Und das Tolle ist, dass er das eben nicht alleine beweisen muss, sondern mit seinen Maschinen. Die werden deshalb auch Turing-Maschinen genannt.
Also Turing-Maschinen, das könnt ihr schon mal merken. Denn in seiner Doktorarbeit beschreibt er dann zum Beispiel auch Orakelmaschinen. Orakel, die eben mit seinen Turing-Maschinen verbunden sind. Gemeint sind da jetzt nicht so Orakel im Sinne von Horoskopen und Wahrsagen, surprise, sondern Informatik-Orakel. Er beschäftigt sich schließlich sein Leben lang mit der Welt der Computer, und das ist so ein bisschen der Beginn. Also er stürzt sich da richtig in dieses Fachgebiet und ist extrem gut und erfolgreich darin.
Mhm. Er hat jetzt also studiert. Er hat seinen Doktor gemacht. Dafür war er noch mal kurz für einen Abstecher in den USA an der Princeton University. Mhm. Und jetzt kommt er wieder zurück nach London. Und parallel, also jetzt noch mal kurz verorten in der Geschichte, der Zweite Weltkrieg ist gerade im vollen Gange. Die Nazis haben Polen angegriffen. Und in London sind die Briten jetzt deshalb in höchster Alarmbereitschaft. Und sie beginnen, so eine Spezialeinheit zu suchen. Also in der Stellenbeschreibung hieß es wohl, sie suchen Menschen mit dem, nicht nur Menschen, explizit Männer, mit dem Typ Professor. Denn es soll ein geheimes Forschungsprojekt geben. Und da klingelt es ja auch hier bei uns schon wieder.
Das erinnert uns an Oppenheimer. In dem Moment haben wir beide so, oh, okay, krass, wieder so ein Geheimprojekt. Ja. Das ist doch irgendwie Oppenheimer. Also damals war es alles irgendwie sehr, natürlich sehr geheim und sehr sagenumwoben, und überall wurden irgendwie Leute gesucht, die das ganze Kriegsgeschehen eventuell mit der Wissenschaft beeinflussen können, und so auch hier.
Man sollte natürlich nichts, wenn man jetzt was Neues rausfindet, das mit den Kriegspartnern, mit den Kriegsfeinden teilen.
Und versehentlich.
Deshalb hier wieder ein Geheimprojekt, was jetzt hier gestartet wird. Allerdings nicht wie bei Oppenheimer mitten in der Wüste. Da ging es ja auch um nochmal was ganz anderes mit der Atombombe.
Brauchte man ein bisschen mehr Platz.
Genau, ein bisschen mehr Platz. Jetzt geht's in einen kleineren Ort.
Ja, in einen kleineren Ort. Und zwar wird Alan nach Bletchley Park berufen. Das ist ein kleiner Ort bei London. Und hier soll er jetzt in einem Team aus anderen Mathematikern, also so wie er selbst, aber auch Sprachwissenschaftlern und Schachmeistern die Codes der deutschen Chiffriermaschine Enigma entschlüsseln. Also sie haben da wirklich, das finde ich total genial, so ein ganz interdisziplinäres Team zusammengestellt, und spätestens nach der letzten Kirchhoff-Folge wissen wir, dass Interdisziplinarität, wow, das ist wirklich ein schwieriges Wort.
Aber ein wichtiges.
Sich lohnen kann. Also auch hier wurde erkannt, okay, warum nicht Leute damit einladen, die halt einfach mega gut Schach beherrschen und so, so Züge schon im Voraus durchdenken und ein Spiel quasi schon im Kopf durchspielen. Das brauchen wir eben auch, um diese Chiffriermaschine zu entschlüsseln. Und das ist jetzt das Team, mit dem hier gearbeitet wird.
Ja, genau. Und das ist auch wichtig, im Hinterkopf zu behalten, denn es wird natürlich in den Geschichten jetzt oft so dargestellt, dass alles, was ab jetzt kommt, hauptsächlich von Alan entwickelt wurde, aber natürlich hat er das alles nicht alleine gemacht. Vielleicht klären wir ganz kurz, was Chiffriermaschinen eigentlich genau sind. Ihr könnt euch die optisch vorstellen wie so eine Art Schreibmaschine, aber die verschlüsseln Nachrichten. Mich hat das sehr erinnert wie bei so einem Exit-Game. Da gibt es ja auch öfter mal so wie so Zahnräder und dann musst du eben sagen, A ist eigentlich ein C.
Oder und Dreieck und A in Kombination mit der Farbe Rot oder so, ne?
Genau. Ich hatte
ergibt
auch,
den Buchstaben B.
Ich hatte früher so einen Schreibtischstuhl, da war unten so ein Geheimfach und da drin war so ein kleiner Block auch mit so einer Geheimschrift.
Cool.
Und da war auch so ein Code drin, da waren dann auch Symbole stand für irgendwelche Buchstaben.
Kann es sein, dass deine Eltern Geheimagenten sind oder so?
Nein, niemand außer mir wusste, dass es dieses Geheimfach gibt.
Ach so, du warst Geheimagent.
Richtig.
Okay.
Also übrigens, jetzt
machst du es öffentlich.
Kann ich euch ja sagen, ich hatte auch einen kleinen Detektivclub.
Oh, Detektivclub, ja, ich hatte auch einen Detektivkasten auf jeden Fall. Da wurden auch immer fleißig Fingerabdrücke genommen.
Ja, hat das bei dir geklappt? Bei mir ging so.
Ja, ja? Doch, das hat geklappt.
Ja, wir hatten auch einmal einen Fall. Haben wir natürlich gelöst.
Ja. Wow.
Also eine Weile wurden hier die Nachbarn sehr genau observiert.
Wichtig.
Hallo an alle Nachbarn, die zuhören.
Wir wissen, was ihr da macht.
Gut.
So, zurück. Chiffriermaschinen.
Wir haben das natürlich alles so zum Spaß gemacht, aber bei Alan ging es jetzt wirklich um was sehr Wichtiges, denn die Codes, die mit diesen Maschinen verschlüsselt wurden, das waren ja Codes, die die Nazis benutzt haben.
Mhm.
Also die haben wirklich mit diesen Maschinen jeden Buchstaben verschlüsselt, so sehr, dass man die eigentlich nur wieder entschlüsseln könnte, wenn man so gewisse Einstiegscodes und gewisse Starterwörter kannte und auch so eine Maschine hatte, dann hatte man die Chance, die wieder zu entschlüsseln.
Genau. Und die Nazis haben eben diese Codes benutzt, um quasi alles zu planen. Die haben diese Maschinen benutzt, die Codes erstellt haben im Zweiten Weltkrieg, um ihre Angriffe zu planen. Und die Briten wissen eben, wenn wir diese Enigma entschlüsseln könnten, könnten wir die geheimen Botschaften mitlesen und eingreifen. Und so eine Enigma hat aber jetzt hunderte Millionen mögliche Kombinationen.
Also man würde wirklich Millionen Jahre brauchen, um das zu entschlüsseln. Mhm. Ich finde, das ist so eine absurde Vorstellung.
Ja, und wirkt ja auch so ausweglos, ne?
Ja.
Also so, stell dir mal vor, du bist auf so ein Projekt gesetzt und es heißt jetzt, ihr könnt mit diesem Projekt, wenn ihr das entschlüsselt, halt wirklich Menschen, viele, viele Menschenleben retten und das Kriegsgeschehen eventuell sogar beenden.
Ja.
Und dann weißt du, ach du Schande, das kann Millionen Jahre dauern. Ja, ja, super.
Richtig. Was egal jetzt? Wie viele Leute du da dran sitzt, die werden es niemals rechtzeitig schaffen. So, das ist quasi das Gefühl.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Aber Alan denkt ja immer in Maschinen. Also er plant natürlich nicht, das alles selber auszurechnen, sondern will dafür eine Maschine bauen. Und es klappt tatsächlich, dass sie so eine Enigma bekommen. Also da kann man immer mal wieder eine abfangen. Das Problem ist jedoch dieser Code. Und Alan erkennt dann, wenn man die ersten 5 Zeichen dieses Verschlüsselungscodes kennen würde oder irgendwie erraten könnte, dann kann man eigentlich auch auf die restlichen schließen.
Mhm.
Das funktioniert aber nur, wenn man einen Teil der Nachricht schon im Klartext kennt. Und dann irgendwann kommen sie auf die Idee, es gibt natürlich so, ich sag mal, alltägliche Texte, die auch über diese Enigmas hin und her geschickt werden. Und einer dieser alltäglichen Texte ist der Wetterbericht.
Mhm.
Und darin kommt dieses Wort Wetterbericht auch vor, und zwar immer an der genau gleichen Stelle im Text. Und das ist eins dieser Wörter, das sie dann benutzen können, um da einen Code abzuleiten. Er lässt sich aber natürlich auch dann beim Entschlüsseln wieder davon helfen, von einer Maschine, die er selber baut und mit der er dann tatsächlich den Enigma-Code knackt.
Boah, es ist so genial. Vor allem ist es so schlau, so ein Wort herauszufinden. Also Wetterbericht, da sind ja, weiß ich nicht, wie viele Buchstaben hat er dann quasi schon entschlüsselt?
Stimmt.
W-E-T... R-B-I-H.
Du, ja. Ja,
also
ja,
wirklich
genau.
Viele Buchstaben, von denen er dann schon weiß, wie die quasi an dem Tag verschlüsselt sind. Ja, das war schon sehr genial, um dieser Lösung halt näher zu kommen. Und er hat dann eben auch den Unterschied gemacht, um diese Codes zu lesen zu können. Aber mit einer Maschine natürlich.
Mit einer Maschine. Das ist jetzt eine Turing-Maschine, die ist so komplex, dass sie einen neuen Namen verdient hat. Und zwar bekommt sie den Namen Turing Bomb. Das ist jetzt auch schon hier, klingt auch schon wieder sehr nach Oppenheimer. Nur, dass es eben hier um keine Bombe geht, die tausende Millionen Menschenleben zerstört, sondern im Gegenteil dazu führt, dass der Krieg schneller beendet wird und Menschen rettet. Und diese Bombe ist eben eigentlich ein Computer.
Also genau das, was sich unser Alan damals schon in der Schulzeit oder in der Kindheit und Jugend so erträumt hat, kann er jetzt nutzen, um hier richtig einen Unterschied in diesem Kriegsgeschehen zu machen. Also da wird wirklich an einem sehr kleinen Ort Geschichte geschrieben, aber das Projekt ist ja ein Geheimprojekt, das noch Jahre nach Kriegsende geheim gehalten wird. Also fast niemand weiß, dass Alan da in dem Team war und was er da geleistet hat. Wobei, ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob ihm das so weitergeholfen hätte im Verlaufe seines Lebens,
ja,
wenn das bekannt gewesen
wäre. Ich könnte mir vorstellen,
wär.
An einem Punkt schon, zu dem wir noch kommen.
Ja, kann schon
und
sein.
Und was natürlich auch dann so ein bisschen gemein ist, also er hat dann natürlich danach nicht aufgehört zu forschen und zum Teil werden ihm seine Gedanken dann aber auch geklaut. Mhm. Also es gibt zum Beispiel einen anderen Forscher, John von Neumann, der schreibt auch in einem kurzen Bericht das Prinzip der speicherprogrammierten Maschine auf. Und er setzt dann einfach seinen Namen drauf. Da geht es dann um die Neumann-Architektur. Das findet man heute auch wirklich noch in allen Informatik-Lehrbüchern. Wird so als eine Art Evangelium für den Computerbau beschrieben. Und eigentlich sind die Gedanken oder die Eigenschaften, die damit beschrieben werden, ganz ähnlich wie die von Alan. Aber trotzdem wurden sie dann auch von Menschen geklaut, weil alles, was er so erarbeitet hat, halt sehr lange geheim gehalten wurde.
Ja, es ist irgendwie schwierig, ob man das dann halt auch einfach öffentlich hätte machen können. Also, ja, hätte ihn wahrscheinlich auch in Gefahr gebracht wieder oder das ganze Team, aber vielleicht hätte er dann die Anerkennung bekommen, die er auch verdient hat. Jedenfalls nach dem Krieg geht Alan nach Manchester, wo er in den Computerabteilungen arbeitet und da die Software für einen der ersten Computer mitentwickelt, Manchester Mark I oder Manchester Mark I wahrscheinlich. Er arbeitet dann mit am schnellsten Computer seiner Zeit und beschäftigt sich auch mit der Frage, ob Computer als elektronische Gehirne eigentlich wirklich intelligent sein können und entwirft dafür einen Test, der Turing-Test. Und der ist bis heute beim Thema KI in Gebrauch. Also er hat da wirklich nach diesem ersten Durchbruch, den er in dieser Kriegssituation hatte, noch ein paar weitere Sachen geleistet, die wir auch heute noch nutzen.
Da kommen wir jetzt eigentlich wieder an diesem Gedanke an, den er ja schon als Kind hatte, dieses, wie könnte man quasi ein Maschinengehirn bauen, ne? Und wenn man das schafft, was er geschafft hat, ist das dann intelligent?
Von dem Kinderbuch.
Sehr philosophische Frage.
Now we're here,
ja. Noch bedeutender für sein Leben wird dann aber eine private Veränderung, denn er hat auch immer mal, er ist auch zwischendurch mal verlobt mit einer Frau und so. Das ist aber eher so alibimäßig. Eigentlich weiß er ja schon, seitdem er Teenager ist, dass er Männer liebt. Und er beginnt eine Affäre mit einem Mann. Als das allerdings auffliegt, hat das sehr schreckliche Folgen für ihn.
Und hier wird's wirklich unfassbar. Also wir rufen uns nochmal alle in Erinnerung. Und das ist jetzt nicht das, was dafür spricht, aber er hat einfach tausenden Menschen das Leben gerettet, auch wenn er das nicht getan hätte, wäre es natürlich eine unglaubliche Geschichte. Aber ich finde, das führt einem nochmal vor Augen, wie absurd das Ganze ist. Denn in Großbritannien steht Homosexualität damals tatsächlich noch unter Strafe. Und Alan wird verurteilt und muss sich jetzt entscheiden. Entweder Gefängnis oder, und das ist fast noch schlimmer, eine chemische Kastration, also eine Hormontherapie mit Östrogen. Das war damals wirklich noch so Standard für Menschen, die homosexuell waren. Und er entscheidet sich für diese Hormontherapie und erlebt eigentlich die schrecklichste Zeit seines Lebens. Ja. Und das, also unfassbar.
Ich glaube, er denkt in dem Moment, das ist die bessere Alternative, weil er dann noch
er ist in Freiheit,
ist,
ne?
Genau, aber natürlich verändert ihn das so sehr, dass er alles andere als frei ist. Und ich könnte mir vorstellen, das ist schon so ein Moment, wo, wenn man öffentlich gewusst hätte, was er geleistet hat, vielleicht hätte sich das irgendwie ausgewirkt auf so ein Urteil. Vielleicht ist das aber auch nur meine Wunschvorstellung.
Man weiß es nicht.
Also was dann passiert durch diese Therapie ist, ihm wachsen unter anderem Brüste und er verändert sich natürlich auch in seinem ganzen Wesen sehr negativ und belastend für ihn. Also er wird depressiv und 1954 wird er dann tot in seinem Bett aufgefunden. Er hat sich selbst umgebracht mit einem Apfel, den er mit Zyankali getränkt hat. Angeblich soll das so eine Hommage noch sein an Schneewittchen, weil er auch so irgendwie fasziniert war von Märchen. Spielt am Ende auch keine Rolle. Er hat sich tragischerweise das Leben genommen. Und ob jetzt die Hormontherapie alleine der Auslöser dafür war, das kann man heute natürlich nicht mehr eindeutig sagen. Aber auf jeden Fall war er am Ende so unglücklich oder so krank in seinem Leben, dass er sich das Leben genommen hat.
Er wird nur 42 Jahre alt und was wir uns ja auch irgendwie dann immer vorstellen, also einmal, was hätte er noch für ein glückliches, erfülltes Leben haben können, nach Kriegsende dann in Frieden, aber auch, was hätte er vielleicht noch alles entwickeln können, hätte er länger gelebt. Also es ist ein ganz tragischer Todesfall und eine tragische Geschichte eigentlich, vor allem eben gegen sein Lebensende und das nur, weil er homosexuell war, weil er einen anderen Mann geliebt hat. Also ja, völlig schwer nachzuvollziehen, aber er hat auf jeden Fall viele Modelle und Tests mit seinem Namen hinterlassen, die heute noch genauso benutzt werden.
Übrigens hat 2013 ihn die Queen gnädig gesprochen. Also quasi von dieser Strafe, die dann damals da auch gefällt wurde, freigesprochen wieder. Das ist ja natürlich irgendwie ein schönes Symbol.
Symbolischer Akt,
aber es haben auch viele gesagt, das ist einfach komplett absurd, dass es das brauchte und dass das erst 2013 passiert. Aber das spricht nochmal so dafür, wie lange auch diese Mission und dieses Forschungsprojekt so geheim gehalten wurden und was das halt dann auch für so einen Menschen bedeutet hat.
Ja, und wie lange, dass das alles noch gar nicht so lange her ist, dass Menschen eben aufgrund ihrer Sexualität und beziehungsweise, ne, wir leben ja jetzt hier in der glücklichen Position, dass es hier nicht verfolgt wird, aber das ist alles noch gar nicht so lange her.
Ja. War in den 50ern.
Das müssen wir uns auf jeden Fall so erhalten.
Es ist keine 100 Jahre her.
Nee.
Zum Glück gibt es viele andere Podcasts auch dazu, die sich mit seiner Geschichte beschäftigen, Dokus, Kinofilme, The Imitation Game, der kam 2014 raus, könnt ihr euch auch kostenlos angucken. Wir werden euch hier unter der Folge mal ein paar Dinge verlinken, denn es lohnt sich echt und macht sehr viel Spaß, noch so ein bisschen in sein Leben einzutauchen. Diese Filme sind halt nicht immer nur real, da ist auch ein bisschen was dazu. Dazu erfunden, aber wir verlinken euch mal direkt einen Faktencheck auch dieses Kinofilms mit. Ich glaube, dann bekommt ihr einen ganz guten Eindruck.
Auf jeden Fall. Also da gibt es noch sehr viel nachzulesen über Alan.
Ja.
Ihr könnt ja mal, weil es natürlich auch wichtig ist, Menschen, die homosexuell sind und die ja heutzutage oft auch offen homosexuell leben, sichtbar zu machen, könnt ihr uns ja super gerne mal hier andere queere Forschende mit reingeben, also entweder aus der aktuellen Wissenschaft, aus der aktuellen Forschung, Menschen, die jetzt heutzutage noch leben und forschen oder Menschen, die euch mal begegnet sind aus der Geschichte. Vielleicht können wir hier nochmal jemanden vorstellen.
Ja, vielleicht, genau, könnt ihr die gerne kommentieren bei Spotify direkt, dann können wir die freischalten, dann findet man die auch direkt unter der Folge. Mhm. Oder er erreicht uns natürlich auch per Mail und per Instagram. Wir werden mal sammeln, finde ich eine schöne Idee.
Ja, er erreicht uns natürlich auch mit allen anderen Fragen, die ihr so habt. Und nächste Woche wird es wieder ja so ein bisschen friedlicher. Mhm. Es geht um einen französischen Naturwissenschaftler.
Ja, wir gehen nach draußen. Wir verlassen die Computerwelt.
Genau, stimmt. Wir gehen mal raus an die frische Luft und schauen uns mal an, was da so kriecht und krabbelt und wächst. Und schauen uns einen Mann an, der da einen ganz besonderen Blick für hatte und das ganz besonders auch darstellen konnte. Und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, denn ich war schon mal bei dieser Person im Garten.
Wow.
Ist das verrückt?
Ja. Das ist ein guter Teaser.
Ja, finde ich auch.
Schön. Also ich freue mich drauf.
Nach Frankreich nächste Woche. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.